Zukunft Hotel. Der Podcast des IHA Hotelverband Deutschland mit Otto Lindner und Marco Nussbaum.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zukunft Hotel, dem Podcast des IHA. Ich freue mich heute ganz besonders, Ingrid Hartges bei uns begrüßen zu dürfen. Liebe Ingrid, herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und natürlich mein Partner Otto Lindner, direkt aus seinem Hotel am Schluchsee. Otto, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag. Leichte technische Schwierigkeiten, weil wir gerade im Umbau sind, in der Renovierung. Wir machen heute Mittag wieder auf und deshalb wuseln hier alle um mich rum. Aber ich bin ganz froh, dass ich nicht mitputzen muss.
Ja, sehr gut. Ich vermisse dich hier in Hamburg, aber ich hoffe, dass wir ja. Nächstes Mal wieder hier zusammensitzen. Aber let's go. Ingrid, Gratulation von unserer Seite nochmal zum Hotel des Jahres, dem Special Award für dein Lebenswerk. Also ich habe mich riesig gefreut. Otto, du warst ja live dabei, dass du diesen Award gewonnen hast. Also wirklich super. Das muss, glaube ich, eine Riesenveranstaltung gewesen sein, oder?
Ja, es hat einen unglaublichen Spaß gemacht, Ingrid, wenn ich das mal sagen darf. Es ist natürlich die Anerkennung der Branche, hast du in vielfacher Art und Weise erfahren. Standing Ovations, die gehören mittlerweile bei dir zum völligen Normalen dazu. Die Anerkennung gilt dir, gilt der Arbeit des DEHOGA. Und ich glaube, eins ist ganz, ganz deutlich geworden, dass erkannt wurde, wo die Arbeit gemacht wird, wo die Tore geschossen werden, Ingrid. Das ist unglaublich, mit wie viel Engagement und Herzblut du in der Branche drin bist. Also großes Kompliment von Herzen. Alle Herzen sind dir entgegengeflogen. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dich an dem Abend auf der Bühne zu sehen.
Ja, es war sehr emotional. Otto, sei versichert, ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Und das war doch jetzt Hochleistungssport, insbesondere die letzten 6 Jahre mit Corona, Kampf um die Mehrwertsteuer und alles gut. Nein, aber es ist in der Tat sehr berührend. Aber ich muss auch sagen, ich bin dankbar und ja, auch wirklich mit Freude habe ich immer gerne für die Interessen dieser Branche gekämpft und habe es nie als Last empfunden, sondern es war Verpflichtung und eine tolle, erfüllende Aufgabe.
Ja, super. Ich bin ja ein bisschen nervös jetzt bei dem Podcast. Also muss ich sagen, Ingrid, hatte ich nur einmal bisher bei einem Podcast damals noch, die ich gemacht habe von So geht Hotel heute, da habe ich vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken bei einem Gast, wo ich nervös war und habe eine Folge durchgesprochen, ohne hinterher eine Aufnahme zu haben. Ich bin froh, dass wir jetzt hier im Studio sitzen, dass die Aufnahme gedrückt ist. Und ich möchte einfach die Zeit mal nutzen, damit die Hörer und Zuschauer auch ein bisschen was vom DEHOGA mitbekommen, wie die Strukturen sind, aber auch von dir, Ingrid. Wie fing denn das alles an, dass du zum DEHOGA gekommen bist?
Ja, also es ist, glaube ich, bekannt, dass ich während des Studiums sehr intensiv auch in der Gastronomie gearbeitet habe, auch ein Praktikum im Hotel Rebstock in Würzburg absolviert habe, in der Wartezeit aufs Staatsexamen, aufs erste Staatsexamen seiner Zeit. Ja, die Branche hat mich immer interessiert und ich habe auch während des Studiums und natürlich viele Gastronomen kennengelernt, juristische Sachverhalte geprüft, Anträge auf Sperrzeitverkürzung oder einen Beerlieferungsvertrag. Ja, und es gab auch die AHGZ damals schon und da habe ich mich auch für interessiert für die Themen, die dort stattgefunden haben. Und da lag es nahe, dann meine Wahlstation während der Referendarzeit beim DEHOGA zu absolvieren und das habe ich dann im Herbst 88 gemacht, bis Anfang 89. Dann musste ich ja noch meine Klausuren fürs zweite Staatsexamen absolvieren. Und aber so bin ich damals zum DEHOGA gekommen. Dr. Heider, Dr. Walk, damals Hauptgeschäftsführer, sagten, also wenn Sie das zweite Staatsexamen haben, melden Sie sich, wir wollen Sie unbedingt haben. Und das hat damals schon sehr viel Spaß gemacht und Verbandsarbeit ist einfach mega wichtig für die Branchen. Also ich komme ja aus einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, noch mit landwirtschaftlicher Kornbrennerei, Spirituosen- und Weinhandlung. Gastronomen waren unsere Kunden. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass ich sehr früh auch immer mithelfen konnte, ob bei der Ernte oder eben im Geschäft vorne. Und das hat viel Freude gemacht. Und da lernt man schon viel, vor allen Dingen, was Fleiß, Disziplin heißt, aber auch Bodenständigkeit ist mir, denke ich, vom Elternhaus vermittelt worden, wo ich sehr dankbar drum bin.
Ja, Bodenständigkeit, das fehlt manchmal ein bisschen bei uns in der Branche.
Ingrid, du hast bei deiner Dankesrede einige Personen erwähnt, die dich geprägt haben, die dich auch geholt haben und begleitet haben, auch dann dich weiterentwickelt haben innerhalb des Verbandes. Du warst ja nicht sofort Hauptgeschäftsführerin, sondern hast einige Stagen durchlaufen. Wenn du das vielleicht noch einmal wiederholst, die Insider wissen es, aber vielleicht unsere geschätzten Zuhörer, wenn die das noch mal mitbekommen, so wer sind so die Personen, die dich in deiner beruflichen Laufbahn geprägt haben?
Also für mich war es unglaublich wichtig, dass ich direkt zu Beginn an also Kontakt mit vielen mittelständischen Unternehmern hatte. Zunächst also mit den Autobahnraststättenpächtern, da hatte ich so ein Sonderprojekt als freie Mitarbeiterin beim BEHOGA, bevor dann zum Ende des Jahres, also November 89, die Festanstellung erfolgte. Und dort hatte ich direkt dann Kontakt mit dem Arbeitskreis Systemgastronomie. Und da gab es tolle Unternehmerpersönlichkeiten, also unter anderem Manfred Holl seinerzeit und Erich Kaub, der dann auch später Präsident wurde. Leo Imhoff war damals Präsident. Und dadurch, dass von Beginn an auch nie Nein sagen konnte, also neben meinen Referaten Arbeitsmarkt, Tarifpolitik, Berufsbildung, bekam ich halt eben auch andere Themengebiete übertragen, war am Anfang für alle Protokolle der Sitzungen zuständig. Das war recht viel. Aber dadurch kam ich halt überall sehr, sehr gut rein. Und Leo Imhoff, also unter seiner Präsidentschaft, hat dann das Präsidium im Herbst 91 entschieden, dass ich Geschäftsführerin werde. Infolge dann 94 kam dann die Beförderung zur stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin. Da war Herr Dr. Kaub Präsident des DEHOGA. Und dann zum 1. Januar 2006 dann bekanntermaßen die Hauptgeschäftsführung.
Ja.
Ja, das war aber, wie gesagt, ich habe immer gerne mich auch in neue Rechtsgebiete, da muss man ja auch offen sein, politische Themen immer gerne reingearbeitet. Und was mir mega wichtig war, war immer der Kontakt zu den Mitgliedern draußen, weil da lernst du am meisten. Also wo drückt der Schuh, was die Erwartungshaltung und so weiter. Und da habe ich auch immer meine Motivation draus bezogen.
Was mich fasziniert, ja. Marco, ganz kurz, ja. dann lasse ich wieder, sorry, wenn ich das nur einmal abschließe thematisch, was mich immer wahnsinnig beeindruckt hat, immer noch beeindruckt natürlich, ist dein tiefes, profundes Wissen, auch historisch, um viele, viele Zusammenhänge. Und ich habe manchmal auf der Bühne so und auch in Gesprächen, Sitzungen mit dir so das Gefühl, dass du natürlich auf unwahrscheinlich viele Begegnungen in der Vergangenheit zurückgreifen kannst und dir deine Schlawiner am Öhrchen immer holst. Und du hast ja mit vielen Männern zu tun in der Branche. Das wird jetzt immer weiblicher, aber du hast ja sehr männerdominiert angefangen damals. Und dann auch die Leute also darauf hinweisen kannst, dass man dieses Gespräch vor 20 Jahren schon mal geführt hat. Das ist immer extrem heiter. Natürlich sehr, sehr hilfreich bei der Durchsetzung. Du bist ja eine Person, die sich sehr stark durchsetzen kann. Und das hilft uns natürlich in allen Themengebieten wahnsinnig weiter.
Ja, aber das war für mich nie ein Problem. Also als ich dann 89, 90, 91 war ich für den DEHOGA beziehungsweise im Auftrag der Bundesregierung, gehörte ich der Delegation an bei der International Labour Conference in Genf. Da ging es damals um Mindestarbeitsbedingungen international. Und da war ich die einzige Frau in der deutschen Delegation und da hieß es dann auch immer, Frau Habkes, meine Herren, da musst du halt mit umgehen können. Aber man hatte auch immer den Vorteil, man war gut platziert, alle interessierten sich für DEHOGA, fand ich mega stark, also für die Branche, fragten mich ab, ob ich das Fünf-Sterne-Hotel und dieses und jenes kenne. Und also das war immer interessant, weil die Branche natürlich jede Menge Gesprächsstoff bietet. Und da habe ich aber schon tolle Kontakte auch knüpfen können, also zu Verbänden in Europa, die auch Mitglied bei HOTREC waren, unserem europäischen Dachverband, wie ihr wisst, wo ihr euch ja ganz stark auch engagiert. Also das war eine lehrreiche Zeit, also das war 10 Tage, dann auch mal 3 Wochen, wo wir damals Mindestarbeitsbedingungen verhandelt haben mit den Gewerkschaften, Vertretern der Regierung und den Arbeitgeberverbänden international. Und es war eine große Freude und Ehre für mich, da unsere Interessen zu vertreten. Vorher natürlich unsere Tarifverträge mir verinnerlicht und die Arbeitsgesetzgebung. Und da haben wir dann tagelang diskutiert, ob Trinkgeld Bestandteil der Entlohnung ist. Ist es nicht in Deutschland, ja? Und deswegen ja aus guten Gründen auch steuerfrei. Und aber das sahen die Südamerikaner, Australier ganz anders. Und und es gab dann schon sehr, sehr intensive Diskussionen, auch natürlich mit den Gewerkschaften.
Mhm. Aber Trinkgeld steuerfrei, wenn es direkt an die jeweilige Person übergeben wird, wenn es gepoolt wird digital, ja. Da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich. Das ist ein anderes Thema.
Ja, aber dazu gibt es Merkblätter vom DEHOGA, die helfen, dass die Betriebe sich rechtskonform hier verhalten im Interesse der Beschäftigten, weil das Trinkgeld ist in Deutschland ein freiwilliges und es muss direkt den Beschäftigten zugutekommen.
Gut, also ja, ich finde das super, vor allen Dingen, wenn man jetzt aber guckt, bei den ganzen Zahlgeräten, wenn digital bezahlt wird, steht ja automatisch schon drin, 15 oder 10, 15, 20% Trinkgeld. Da wird ja auch ein gewisser Druck auf den Gast aufgebaut. Aber das ist ein anderes Thema. Das gehört jetzt heute hier nicht in den Podcast rein. Das ist ein langes Thema. Das ist, worum es mir geht, ist, du 91 bist du Geschäftsführer geworden. 91 habe ich meine Ausbildung in der Hotellerie angefangen. Und wenn ich gucke, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich am Empfang stand, wo Reservierungen per Telex reingekommen sind und wo wir noch mit einem Nadelstreifendrucker gearbeitet haben. Wenn du all die Jahre mal zurückblickst, was waren denn die größten Transformationen, die Branche durchleben musste? Also was waren die größten Veränderungen, die kamen, in welchen Zeitabständen kamen die? Also wie bewertest du das rückblickend?
Also zunächst mal finde ich, dass die Branche eine unglaublich lebendige Branche ist und von so viel Innovationskraft der Unternehmen auch lebt. Ich habe das ja Ende der 90er Jahre, 98, habe ich ja die erste DEHOGA Trendtour unternommen nach München, weil es mir wichtig war, jüngere Gastronomen zusammenzubringen, die so in den Landesverbänden nicht immer direkt eine Heimat vor Ort hatten, also Gleichaltrige oder die vom Typus sehr ähnlich ticken. Und das war ganz, ganz toll zu erleben, also mit welchen Themen, Trends sich diese Unternehmen auseinandersetzen, wo sie sich Inspiration holen. Und das habe ich dann ja auch bis letztes Jahr fortgeführt, diese Touren, um ganz nah dran zu sein. Was sind gerade die Trends, also die Food-Trends? Also die Branche ist ja viel internationaler geworden, was die Kulinarik anbelangt. Wir haben heute auch viele, nicht nur ausländische Kollegen, die internationale Spezialitäten anbieten, sondern auch deutsche Gastronomen, die sich sehr intensiv mit internationalen Foodtrends auseinandergesetzt haben und das teilweise also nicht nur in der Sterneküche, sondern auch in anderen Betrieben im Fine-Dining-Bereich exzellent beherrschen. Also die Internationalität ist sicherlich ein Wahnsinns-Move gewesen in den letzten Jahrzehnten und was die Gastronomie anbelangt, sie ist ja viel bunter, vielfältiger geworden, muss man sagen, ob es den Bereich jetzt der rein getränkegeprägten Gastronomie anbelangt, die Diskotheken-Club-Szene, wie die sich entwickelt hat, aber auch im Bereich der Barkultur ist viel passiert, Weinbars etc. sind hinzugekommen und im Bereich der Restaurants, habe ich ja gerade schon ausgeführt, ist sehr viel Know-how dazu gekommen, also auch, wie man es schafft, eine echte Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und auch kulinarisch hier wirklich zu punkten, Gästebindung zu erzeugen. Also da, klar, es ist heute wieder schwieriger geworden. Wir hatten ja auch die Pandemiezeit, eine mega Herausforderung für die Branche. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir gut durch die Pandemiezeit durchgekommen und die Branche startet auch wieder durch. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir als DEHOGA für die richtigen politischen Rahmenbedingungen sorgen. Das Thema Digitales, das kennt ihr beide besser, aber das ist auch bemerkenswert, wie schnell die Hotellerie hier vorne dran war, als es um die Digitalisierung ging. Die Buchungsplattform Sorgenkind bis heute, lieber Otto, ist mir bekannt. Aber ich sag mal, es gilt halt immer, wenn solche Dinge kommen, der Unternehmer hat stets zu reflektieren, in was sind die konkreten Vorteile, wo kriege ich Entlastung, wo kriege ich Reichwerte, welche Nährwerte schaffen diese Lösungen, welche Risiken sind damit verbunden. Und das ist natürlich schnell eine Frage dann der Abhängigkeit. In welchem Umfang begebe ich mich hier in eine Abhängigkeit? Und ich glaube, das hat mein Vater damals schon immer gesagt, es ist ganz wichtig, dass man als Unternehmer sich nicht von wenigen abhängig macht, sondern das unternehmerische Risiko auf viele Schultern verteilt. Also wenn es um die Kunden geht und hier in dem Fall um unsere Gäste, wer hat den direkten Zugriff auf den Gast, den direkten Kontakt, den sollte man sich nicht wegnehmen lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, also,
jetzt haben wir es wieder, Ingrid. Du bist wieder mitten in den Sachthemen drin. Das ist ja unerschöpflich bei dir, was du alles im Kopf hast. Was ich glaube, uns und auch die Zuhörer interessieren würde, ist ein bisschen was über auch deine Arbeitsweise, deine Erfahrungen zu erkennen und auch als quasi als Empfehlung in die Zukunft hineinzugehen. Wir haben es jetzt vorgestern, wir sind heute ist Donnerstag, der 22. Wir haben am 20. abends bei Hotelier des Abends. Ich durfte dabei sein und mein Herzchen hat geklopft, muss ich sagen. Als du auf die Bühne kamst, tut es natürlich sonst auch, wenn ich dich sehe, aber noch lauter als sonst. Und beeindruckend war die Laudatio von Herrn Dr. Mack vom Europapark, der zum Schluss auch eine kleine Anekdote von Volker Kauder offenbarte, der ihn wohl angerufen hat, nach dem Motto, boah, jetzt hat die Ingrid schon wieder, die Hartke schon wieder bei mir angerufen und ihr duzt euch, glaube ich, also jetzt, die Ingrid hat schon wieder bei mir angerufen und die direkte Fürsprache von Peter Altmaier, damals Arbeitsminister in der Corona-Zeit, war er auch derjenige, der dann die Hauptaufgabe hatte, jetzt unseren Schadensersatz dann auszuhandeln, auch in Europa. Zudem hattest du auch einen extrem engen Draht. Das ist auch so ein bisschen die Frage immer, weil das ist ja auch eine Krux unserer Arbeit. Viel von dem, was wir tun, kommt ja gar nicht in die Öffentlichkeit. Sag mal, dein Verhältnis, wie du hast lange, lange Jahre als Konstante, als Gesicht der Branche gearbeitet. Wie hast du das taktisch gemacht, diese tollen Ergebnisse, reduzierte Mehrwertsteuer, Logis 2010, Gastronomie jetzt 2026, Corona-Hilfen. Wie macht man das? Macht man das laut? Um den kleinen Seitenhieb, ist jetzt ein Selfie mit Politikern ersetzt nicht die Lobbyarbeit, ist so das, was Marco und ich immer sagen, wie warst du so erfolgreich? Ich meine, das sind ja unglaubliche Dinge, die du ganz persönlich für die Branche erreicht hast.
Ja, was sind die drei besten Hacks?
Also zunächst ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass diese wunderbare, systemrelevante Branche eine starke Interessenvertretung hat. Also mit über 200.000 steuerpflichtigen Unternehmen, mit über 2 Millionen Beschäftigten sind wir eine echte Wirtschaftsgröße und wir sind relevant für den Arbeitsmarkt, wir sind relevant für die Gesellschaft, wir haben vielfältige Funktionen. Ohne uns würde vieles nicht funktionieren in unserem Land und wir haben das in den Lockdown-Monaten erlebt. Ich finde es wichtig, dass ein Verband klar, offen, deutlich seine Meinung sagt, seine Erwartungen an die Politik formuliert, auf den Punkt bringt. Und solange ich beim DEHOGA bin, haben wir das immer gemacht. Also in Form von Wahlchecks vor den Bundestagswahlen klar unsere Erwartungen formuliert, die Antworten der Politik kommuniziert vor den Wahlen und auch in den Pressemitteilungen und gerade zum Thema Mehrwertsteuer. Wenn ich da noch 2006, 2007 an unsere Pro-7%-Kampagne denke, mit Mehrwertsteuerzeitung in Bild Look and Feel, also Bild-Zeitung Look and Feel, ja, und alle die Aktionen, Aktivitäten, ja, und ich meine, damals war es auch wichtig, dass in den Landesverbänden dafür gestritten wurde, ja, die sind mit riesigen Fahnen, Bannern in den Bodensee marschiert, ja, und haben Pressefotos gemacht und andere Aktivitäten. Also Pro7% war da so mega präsent vor der Bundestagswahl 2009. Und dann ist es gekommen. Es ist damals gekommen nur für die Hotellerie, Klammer auf, weil es günstiger ist. Bei der Hotellerie steht ja im Mittelpunkt der internationale Wettbewerb. Es ist ja auch noch heute so, dass 25 von 27 EU-Staaten einen reduzierten Satz für die Hotelübernachtung gewähren. Und das war damals auch schon, 21 Länder waren es. Und es war mega wichtig, dass wir diesen Erfolg errungen haben, dass damals die schwarz-gelbe Regierung das beschlossen hat. Das war mein 50. Geburtstag, die Kabinettsentscheidung, werde ich nie vergessen. Am 9. November 2009 und danach war es dann nochmal richtig herausfordernd, muss man sagen, weil eben so viele versuchten, das zu diskreditieren, ja, und das war ja unsäglich und da darf man nicht aufgeben. Ich war immer davon überzeugt, dass es gerecht ist, für die Hotellerie den reduzierten Satz einzuführen, wie auch für die Gastronomie. Und es war eine mega schwierige Situation und da führt man natürlich, Otto, du hast mich vorhin ganz konkret, Verbandsarbeit, ja, das heißt eben, dass man schreibt, die Argumente platziert, kurz, knapp, nachdrücklich, weil das Steuerthema ist per se nicht so sexy und viele Wissenschaftler haben es ja auch jüngst nicht ungefähr, nicht so geäußert, wie man es vielleicht vermuten würde. Sie haben reduzierten Satz für Lebensmittel gefordert. Dabei gilt für Lebensmittel in Deutschland der reduzierte Satz von 7%. Ja? So, und das macht es unheimlich schwer, wenn das Wissen um die Problematik gering ist, aber dann kurz, präzise, schriftlich, aber auch in persönlichen Gesprächen, in Veranstaltungsformaten. Also da musst du mit allem Nachdruck, mit aller Intensität dabei sein. Natürlich auch Gespräche führen mit den zuständigen Fachpolitikern, mit den Fraktionsvorsitzenden oder dem CSU-Landesgruppenchef. Und man muss sympathisch, konsequent und auch ein bisschen beharrlich natürlich unterwegs sein. Also das ist schon wichtig und es sind ja große Themen gewesen, die wir so erreicht haben und die Kontakte sind halt mit der Zeit, ich habe eben auch Freude, Menschen zu begegnen und man geht auf viele Veranstaltungen, knüpft sein Netzwerk, ja, habe immer Lust dran gehabt, Menschen kennenzulernen, ob jetzt in der Politik oder Pressevertreter oder insbesondere auch die Mitglieder, die Mutmacher unserer Branche, ob kleine oder große Gastronomen, Hoteliers, das hat mir immer Freude bereitet.
Ja, aber guck mal, Otto, die Thematik ist doch, wenn wir jetzt diese Erfolge einmal aufzählen, sind das ja wahnsinnige Meilensteine in unserer Branche. Ja? Und trotzdem hast du seit Jahren immer wieder das Rumgeheule, die Branche hat keine Stimme. Also wenn ich sehe, wie viel Engagement, wie viel Herzblut, wie viel Enthusiasmus Ingrid jetzt auch noch hier in den Podcast reinbringt, ja, und wenn ich mir überlege, wie sie über all die Jahre, die letzten 20 Jahre für die Branche so gekämpft hat, dann verstehe ich nicht dieses Rumgeheule, die Branche hat keine Stimme. Also es sind Riesenerfolge, ja. Und ich habe halt das Gefühl, dass unter dem Deckmantel dieses, die Branche hat keine Stimme, jeder probiert sein eigenes Ego zu platzieren. Und das ist für unsere Verbandslandschaft mistig. Das ist nicht gut. Da sind wir dann nachher zu versplittert irgendwie, ja.
Gut, aber ich, wie du immer so schön sagst, das ist nicht relevanter Content. Diejenigen, die uns ärgern, die manchmal laut rausgehen, ich glaube, dass die bei uns eine höhere Beachtung finden als in der Öffentlichkeit. Ingrid, wir reden über dich heute. Ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass was ich jetzt bei allen Begegnungen mitbekommen habe, auch zum Beispiel war jetzt im Dezember die Verabschiedung von dir im Kreise der DEHOGA, Gesamtfamilie auf dem Delegiertentag des DEHOGA. Unglaublich, da waren einige Redner, die aufgetreten sind, unter anderem Herr Kampeter war da, Herr Dr. Ploss war da als Tourismusbeauftragter der Bundesregierung. Die Wertschätzung auch, dass jemand wie du so lange Jahre in einem Verband tätig ist, ist ja völlig ungewöhnlich in dieser Verbändelandschaft. Und dadurch bist du ein sehr verlässlicher Gesprächspartner geworden, auch jemanden, dem man Vertrauen entgegengebracht hat. Und du hast sehr oft unaufgeregt und sachlich dagegen gehalten, natürlich mit deinem profunden Wissen, ich habe es eben angesprochen, über viele lange Jahre. Und das ist das, wie wir diese Tore schießen konnten, indem du eben auch als Person das eingebracht hast und Politiker dir zugehört haben und wussten, dass sie bei dir verlässliche Informationen bekommen und nicht an der Nase herumgeführt werden. Das ist das ganz, ganz große Argument. Du bist ja immer ein Farbtupfer als Frau gewesen, aber auch so wie du als Persönlichkeit in Erscheinung trittst, so wie du immer sehr modisch gekleidet bist, das machst du ja erstens, glaube ich, aus großer Überzeugung, zweitens aber hat es auch den Effekt, dass jeder weiß, wo Ingrid steht. Das hat natürlich auch einen riesigen Vorteil. Und das ist letztendlich das, was uns nach vorne gebracht hat. Und wenn ich gerade die Corona-Zeit sehe, ist das etwas, wo wir haben 42% aller der Corona-Hilfe bekommen vom Staat als Hotellerie, Gastronomie. Wenn man Wertschätzung in harter Währung, nämlich Euros, rechnen möchte, dann kann man das da tun. Wir haben, glaube ich, knapp 23 Milliarden Euro bekommen. Ohne deine Erfolge, Ingrid, und das mache ich sehr persönlich, säßen wir heute als mittelständische Hotellerie nicht mehr am Tisch. Das muss man wirklich so sagen.
Ja, warte mal, ich möchte mal...
Einspruch.
Ja, warte, ich möchte aber auch noch was dazu sagen, ganz kurz, Otto. Ich finde diese Zeiträume nochmal gut. Ich möchte einfach noch mal was zu den Zeiträumen sagen. Ja, wenn ich überlege, habt ihr das Gefühl, dass zum Beispiel die Ausbildung zum Restaurantfachmann, zum Hotelfachmann in den 90er Jahren eine andere Wertigkeit hatte, als dass sie sie heute hat? Ich glaube, wir haben so ein breites Spektrum von wirklich leistungsfähigen Unternehmen und aber auch Leuten, und da spreche ich euch so ein bisschen ab, von wegen Innovationsfreudigkeit. Ich habe jetzt neulich wieder ein Hotel gesehen, das Hotelrestaurant arbeitet mit einem Belegungsbuch. Da ist kein Open Table dran angeschlossen, da ist nichts angeschlossen. Ich glaube, dass diese Spannweite sich immer weiter auseinander bewegt hat momentan. Also das sehe ich eigentlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Boah, jetzt sind immer ganz viele Themen angesprochen worden.
Ja,
ich will aber ein bisschen Struktur reinbringen. Also erstens, der DEHOGA wird wahrgenommen als Stimme der Branche im Bund wie auch in den Ländern. Also wir haben ja vielfältigste Berichterstattung, nicht nur in der bundesweiten Presse, Print, Rundfunk, Fernsehen. Wir haben auch lokal, regional super Berichterstattung. Ich habe mich jetzt so gefreut, wie toll hier in der Presse Stimmen der Gastronomen stattgefunden haben zum Thema Mehrwertsteuer, was sie machen zwischen Weihnachten, Neujahr, Anfang Januar. Das war echt ganz, ganz toll. Und das ist es eben auch, dieses Zusammenspiel. Und das hat kein anderer Verband, keine andere Organisation in unserer Branche. Die lokale, regionale Aufstellung, die landesweite Aufstellung und Bund. Und wir müssen alle zusammenstehen und unser Bestes geben mit möglichst vielen Mitgliedern. So, und dann sind noch mehr Erfolge möglich. Und aber das war unser Asset immer. Und Politik liebt es, wenn sie Post aus dem Wahlkreis bekommt, wo deutlich aufgezeigt wird oder in lokalen Gesprächsrunden von Gastronomen, von Hoteliers, wo drückt der Schuh, weshalb sind die 7% notwendig und so weiter. Und das ist ja diese Zangenbewegung, ja. Von uns kommen die schriftlichen Stellungnahmen, wir führen hier Gespräche, das wird rückgekoppelt mit den Landesverbänden und dann geht das los. Und ich muss ja der gesamte Bundestag überzeugt werden, also zumindest die Regierungsmehrheit. Und das muss man immer im Blick haben. Und das ist USP des DEHOGA und macht diesen föderal aufgestellten Verband so einzigartig. Zu den Fachverbänden komme ich nachher, Otto, das unterschlage ich nicht. Aber wenn es um diesen, das war jetzt Best Practice, reduzierter Mehrwertsteuersatz auf Speisen, ja, also erstmal war toll, dass Friedrich Merz vorletztes Jahr im November, so war es, 24, gesagt hat, er ist für die 7%. Ja, er versteht das auch nicht, weshalb das Essen zur Mitnahme oder Drive-In oder das Essen im Liegen, erwähnte er sogar, 19% hat und das Essen zur Mitnahme dann 7%. Und er hat Wort gehalten, es war dann im Wahlprogramm der Union drin und dann ist es ja auch, natürlich hat sich da Markus Söder auch sehr hervorgetan, in den Koalitionsvertrag reingekommen, weil in Bayern, muss man echt sagen, haben Gastronomie und Hotellerie nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Wenn das überall so wäre, könnten wir sicherlich noch manches mehr rucken. Aber man muss sagen, hier im Zuge dieses Verfahrens war es so wichtig, dass vor Ort auch Politik angesprochen wurde, Landespolitik, die Bundestagsabgeordneten und sie die Argumente kennen, die die Effekte, die verbunden sind mit der Stärkung der Gastronomie. Es ging um den Erhalt der öffentlichen Wohnzimmer. Und es war so mega, um es jetzt kurz zu machen, dass am 19. Dezember fast alle Länder, nur Bremen hat dagegen gestimmt und Hamburg, glaube ich, sich enthalten. Alle anderen Bundesländer haben zugestimmt. 5 Ministerpräsidenten haben gesprochen. Das war so großes Kino. Und ich war dankbar, dass ich live dabei sein konnte. Wie überzeugend hier die Ministerpräsidenten gesprochen haben. Manuela Schwesig, SPD, die sich immer dafür auch schon eingesetzt hat, ja. Dann Markus Söder hat gesprochen, Mario Vogt, Thüringen, Alexander Schwalzer, Ministerpräsident Rheinland-Pfalz, hat auch ganz klar sich dazu bekannt als SPD-Ministerpräsident und dann zum Schluss Hendrik Wüst mit den Grünen in der Koalition. Das war wirklich so toll und beeindruckend, wie hier nochmal die Vielfalt unserer Argumente auch aus politischem Munde, berufenem Munde hier kam. Und also das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich kann nur meinen Landesverbänden auch ein großes Kompliment machen für den Job, den sie da geleistet haben.
Ja, das kann man mal so stehen lassen.
So, und jetzt zum Thema Ausbildung wollen wir kommen, oder Marco?
Also ich frage mich nur, wie hat sich die Branche in all den Jahren verändert? Also wenn ich gucke, leider Gottes ist letztes Jahr, Ende letzten Jahres, mein damaliger Ausbilder, bei dem ich gelernt habe, verstorben. Und ich weiß noch, was ich für eine Ausbildung genießen durfte, wie toll das war und wie intensiv das auch war, wie man sich gekümmert hat. Also wirklich, das war irre. Und ich habe manchmal das Gefühl, in unserer Branche, sei es in der Gastronomie oder Hotellerie, dass die Auszubildenden einfach als billige oder günstige Arbeitskräfte missbraucht werden und man gar nicht mehr so einen großen Fokus auf die Ausbildung legt. Und ich frage mich, woher das kommt. Haben wir uns vorher intensiver mit den Menschen auseinandergesetzt? Geht das irgendwie verloren? Was ist da dran?
Also Marco, jetzt bin ich schon ein bisschen verwundert. Das ist jetzt das zweite Mal, wo du Sachen sagst, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also Fakt ist erstens zum Thema Presse. Bekanntheitsgrad des DEHOGA, der ist mega. Ich werde von anderen Verbänden angesprochen, hier in politischen Berlin, in der Pandemiezeit bis hin zu Abwerbeversuchen.
Ja, Moment, das kam ja nicht von mir. Das ist ja das, was so gesprochen wird. Achtung, ja, so.
Ja. So, aber nur um das klarzustellen, der DEHOGA ist mega bekannt. Ich muss heute keine mehr erklären, wen der DEHOGA vertritt. Also Gastronomie, Hotellerie brauchen die nicht mehr. War aber in den 90er Jahren und auch danach lange Zeit immer noch notwendig. Wofür steht DEHOGA? Und das war sicherlich wichtig, dass wir hier diesen Markenbildungsprozess 2006, 2007 erfolgreich gestemmt haben, dass alle Landesverbände auch DEHOGA heißen. So, das ist das eine. Das zweite, zu Thema Ausbildung. Also ich verbiete mir einfach jedes Pauschalurteil über die Ausbildung. Es gibt so viele tolle Ausbildungsunternehmen. Und wir sehen Jahr für Jahr bei den deutschen Jugendmeisterschaften exzellente Prüfungsergebnisse. Und es ist natürlich so, Marco, dass es da auch Betriebe gibt, die da nicht die Priorität drauflegen. Das ist schade, aber ich sage immer wieder, die qualifizierte Ausbildung junger Menschen ist die beste Investition in die Zukunft unserer Branche und auch in den eigenen Betrieb. Und es macht so viel Freude, junge Menschen, ja, ja, denen Wissen zu vermitteln und die mitzunehmen und ja, vielleicht auch ein Stück weit ihr Leben lang zu begleiten. Ich kenne ja nicht wenige, die haben ja bis heute noch Kontakt zu ihrem Ausbildungsbetrieb und so weiter. Also da menschelt es, glaube ich, viel stärker als in anderen Branchen. Und nein, also ich bereue eins übrigens, dass ich keine Ausbildung als Restaurantfachfrau neben dem Studium damals gemacht habe. Ich hätte das ja machen können, weil ich so viele und auch intensive Jahre in der Gastro gemacht habe als Minijobberin. Das bereue ich echt. aber gut, nein, also die Ausbildung, lass uns die Ausbildung hochhalten. Und ich kann auch nur sagen, ich orientiere mich immer nach oben und ich schaue zu den Guten hin, zu denjenigen, die vieles, das meiste richtig machen. Und wer die Mitarbeiter nicht wertschätzt, die Auszubildenden nicht mitnimmt, keine gute Ausbildung garantiert, ja, der wird irgendwann die Konsequenzen spüren. Da kriegt er keine Auszubildenden mehr. Das spricht sich ja ganz schnell rund in dieser Branche. Also lass uns da an den Guten orientieren, ja, und jungen Menschen weiterhin Lust auf eine Ausbildung machen. Eine Ausbildung und Beschäftigung in der Branche, ja, bringt einem so viel bei. Du profitierst dein ganzes Leben davon.
Also da muss ich sagen, das kann ich echt unterstreichen, weil es gibt wirklich tolle Ausbildungen. Nämlich mein kleiner Sohn, mein Junior, der macht gerade sein Berufspraktikum 3 Wochen als Koch. Und zwar im Empire Riverside Hotel hier in Hamburg. Und ich muss sagen, wirklich, wirklich toll. Der gesamte Prozess, wie sie mit ihm gesprochen haben, wie das abgelaufen ist. Jetzt, wo er in der Küche ist, der schickt mir immer Bilder. Der ist total stolz. Der sieht super aus in seiner Kochuniform. Die haben dem das gestellt. Also ich möchte das nicht, dass wir das falsch verstehen. Diese Ausbildung ist top. Und ich sehe das mit wie viel Freude mein Kleiner abends nach Hause kommt oder nachmittags nach Hause kommt und sagt, Papi, ich habe das gemacht. Das war richtig schön. Also ein herzliches Dank an dieser Stelle ans Empire Riverside Hotel für diesen tollen Move. Aber es gibt halt eben auch diese schwarzen Schafe. Und wir haben ja damals diese Partnerschaft mit Kununu gemacht, um das auszusortieren. Und ich finde einfach, wir leben ja in einem People's Business. Wir arbeiten mit Menschen für Menschen. Und das ist ja das Schöne in unserer Branche. Und ich bin weltweit einsetzbar. Ich kann hingehen, wo ich will und dort arbeiten. So, und das stimmt schon. Deswegen, ich finde Ausbildung super, aber sie sollte auch dementsprechend gut organisiert und geführt werden. Ja, also das. Manchen sollte man die Ausbildungslizenz entziehen. Ja, so.
Gut, aber Marco, wie du gerade sagst, das Kununu als Arbeitgeberbewertungsportal war eine Revolution. Erinnert euch, als die ersten Hotelbewertungen vor 15, 20 Jahren gemacht wurden, haben alle laut geschrien. Heute wissen wir, dass das ein ganz, ganz wichtiges Marketinginstrument ist, die Meinung unserer Hotelgäste nach außen zu stellen und auch zu wissen, wo man gut ist, wo man schlecht ist. Genauso ist das als Arbeitgeber. Wir müssen es schonungslos, offen im Netz machen. Das ist die einzige Wahrheit, an die unsere Mitarbeiter glauben. Wir haben die Zahl, dass 75% unserer Jobinteressenten sich vorher im Netz über unsere Qualität als Arbeitgeber schlau gemacht haben. Wenn man mit seinen Kindern redet, meine Kinder sind alle plus minus 30 Jahre alt, die schauen immer erst in ein Arbeitgeberbewertungsportal hinein. Das ist enorm wichtig. Und es ist auch in der Öffentlichkeitsarbeit, Ingrid, da haben wir auch schon oft drüber geredet, extrem wichtig, dass wir klare statistische Zahlen haben, weil viele, die unsere Branche immer in ein schlechtes Image reinreden wollen als prekäre Arbeitsverhältnisse, immer wenn man dann in den Nachrichten, also sehr oft dann Berichte darüber sieht, über Niedriglohn, dann hat man einen Kellner oder einen Koch oder ein Zimmermädchen, was durchs Bild läuft. Die Realität sieht ganz anders aus. Unsere Mitarbeiter sind sehr, sehr zufrieden mit uns. Das zeigt, wir sind im oberen Mittelfeld angesiedelt. Also insofern sind das große Chancen. Aber ich glaube, Ingrid, wir kommen jetzt immer wieder in Sachthemen rein.
Weil das so Spaß macht, sich mit Ingrid darüber auszutauschen.
Total, aber wir reden ja auch über einen Lebensabschnitt, der hier zu Ende geht. Herr Dr. Kaup hatte ein schönes Zitat auch noch über dich. Man muss Menschen mögen, Du hast das eben schon einmal gesagt, das hat dich immer ausgezeichnet, dass du für die Menschen da bist. Du hast weit über deine vertraglichen Erfordernisse hinaus für diese Branche gearbeitet. Es gab noch ein lustiges Zitat, was du wiedergegeben hast von Klaus Koppiol, dem ersten Preisträger vom Hotelier des Jahres aus dem Jahr 1990, glaube ich. Wie heißt das? Hart arbeiten und viel Spaß haben, aber anders.
Work
hard and have fun.
Muss ich mal hören. Genau, 1990 von Koppiol. Wahnsinn. Auch an dieser Stelle Grüße an Klaus Koppiol. Was für ein Innovator, ja? Man kennt das ja, work hard, play hard, das kommt ja jetzt immer alles. Aber der hat das 1990 schon gesagt, irre, da habe ich ja nicht mal meine Ausbildung angefangen, wie geil.
Genau. Und Ingrid, dich kennt man ja immer, dass du hart in der Sache bist, aber immer ein Lächeln auf den Lippen hast und auch Konflikte weglächelst, dass du dann auch gerade wenn einem jemand steil gehst, einfach durch dein Lachen, durch deine Freundlichkeit dann wieder einfängst. Das hat dich auch immer ausgezeichnet, dass du immer den Weg wieder zurückgefunden hast. Jetzt, wir kommen ja so ein bisschen jetzt auch hier zum Ende. Sag mal, was machst du jetzt mit der ganzen Zeit? Also du hast ja sehr klar, sehr früh gesagt, dass du deine Zeit erfüllen wirst, aber dann auch dich nicht breitschlagen lassen wirst, weiterzuarbeiten. Sag mal, was sind deine Pläne? Wo sehen wir dich wieder? Du wirst ein gern gesehener Gast überall auf allen Veranstaltungen sein. Aber sag mal, wie ordnest du dich neu? Weil du hast natürlich jetzt was enorm eingebunden zeitlich, der Wochenende, Abende. Wie füllst du die Zeit und wie machst du das sinnvoll?
Also, lieber Otto, ich finde es immer wichtig, dass man selbstbestimmt ist. Und so habe ich in der Tat vor 3 Jahren dem Präsidium das mitgeteilt, dass ich gerne Anfang 26 ausscheiden werde. Ich bin jetzt im November 66 geworden und ich finde, dann sind auch Jüngere dran und man wird da nicht unbedingt besser. Und ich freue mich auf jeden Fall auf mehr Freizeit. Ich werde keine Langeweile haben, werde mich ein bisschen sportlich betätigen sicherlich und reisen. Aber habe erstmal ganz viele Sachen noch zu erledigen, zu stemmen. Von der Hauptstadt geht's in den beschaulichen Niederrhein. Und nein, ich freue mich auf, was da kommt. Und das sind jetzt noch mal ein paar Wochen mit vielen Organisationen und Ortswechseln verbunden. Aber macht euch keine Sorgen, ich werde definitiv keine Langeweile haben.
Sehr gut.
Ja, was mir ganz wichtig ist, ist natürlich, dass es der Branche und den DEHOGA gut geht. Dass er gute Geschäfte macht und wir alle im Land auch wieder Zuversicht schöpfen. Und ich kann nur jedem anraten, gebt einfach jeden Tag euer Bestes. Arbeit kann unendlich glücklich machen und wir brauchen in dieser Zeit Menschen, die zupacken, nicht jammern. Wir müssen uns informieren, klar, über die ganzen Krisen. Aber wir können ja nicht unmittelbar was dran ändern. Also ich kann aber sehr wohl mein Umfeld, mein Unternehmen, mein Geschäft, Mitarbeiterbindung und so weiter, in all diese sinnvollen Dinge kann ich jetzt investieren, sollte ich investieren als Unternehmer in dieser Branche und da auch Zuversicht vermitteln, weil wir wollen ja auch den Gästen gute Zeiten bieten, wenn sie bei uns sind. Sie sollen sich wohlfühlen, sie sollen gute Umsätze uns bescheren und das kann ich am besten, wenn ich selber auch eine positive Ausstrahlung habe und zupackend bin und nicht jammere. Es ist jetzt die Zeit der Macher und in dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg für die Zukunft.
Dankeschön. Danke. Wir sind sehr froh, dass wir eine tolle Frau wiedergefunden haben, auch ganz bewusst eine Frau, wobei letztendlich ja geschlechterneutral wir immer aussuchen, aber letztendlich sind die Attribute von Damen jetzt in diesen Posten, wir sind halt verwöhnt, Ingrid, durch dich, deshalb haben wir gedacht, wir fahren mit einer Dame weiter. Die Zeit, ich habe euch erlebt, wie ihr sehr freundschaftlich nebeneinander zusammengearbeitet habt und weil sie war im Hotelier des Jahres auch dabei, saugt natürlich auch den Spirit dieser Branche auf.
Ja, ihr Lieben, das war's. Ich danke euch von Herzen. Ingrid, das war das zweite Mal. Wir waren bei der Gastrovision damals von Klaus Kliesche dabei. Mhm. Es macht mir eine unendliche Freude, mit dir in den Dialog zu gehen. Ich kann nur sagen, danke auch von mir an dieser Stelle an dich, auch als ich als kleiner Unternehmer ins Präsidium kommen durfte da, und du hast mich wirklich von Herzen mit aller Menschlichkeit aufgenommen. Das ist nicht selbstverständlich für jemanden in deiner Position. Also vielen, vielen Dank für alles. Und Otto, vielen Dank, dass du auch trotz der Baustelle dich reingeschaltet hast heute in den Podcast. Also ich weiß das auch bei dir sehr zu schätzen. Du bist zeitlich extrem eingespannt durch die ganzen Übernahmen momentan, für die ich dir alles Gute wünsche. Ihr Lieben, vielen Dank. Das war's. Unser Podcast ist vorbei.
Einspruch.
Einspruch, okay.
Ein letztes Wort, weil das ist eine ganz wichtige Botschaft. Die Branche muss zusammenhalten. Hotelverband und DEHOGA haben hier seit 2000 eine ganz enge Verzahnung und das funktioniert gut, lieber Otto. Dafür auch ein dickes Dankeschön. Es ist wichtig, dass wir unter dem Dach des DEHOGA alle relevanten Bereiche organisiert haben. Ein Hotelverband, die Caterer, die Systemgastronomie, also hier die Fachabteilung, die Autobahnraststätten, die Gemeinschaftsgastronomie. Das ist mega wichtig, dass die Branche hier unter dem Dach des DEHOGA eben kann sie nur die starke, kraftvolle Stimme entfalten und auch die notwendige Überzeugungsarbeit leisten. Und es gibt immer wieder mal unterschiedliche Auffassungen zu kleinen Themen. Aber man muss immer wieder sagen, der gemeinsame Nenner ist um ein so Vielfaches größer. Und nur gemeinsam können wir die großen Themen und Herausforderungen rocken. Das hat die Pandemie gezeigt, die Mehrwertsteuer. Und in dem Sinne auf weiterhin, ja, tolles Miteinander. Das wünsche ich euch von Herzen, auch mit meiner Nachfolgerin hier in der DEHOGA-Familie, auch dem Hotelverband. Alles, alles Gute für die Zukunft.
Wie immer, liebe Ingrid, druckreif, 100%. Lieben Dank. Das Schöne ist, Inge, du ziehst an den Niederrhein in meine Heimat. Also die Chance, dass wir uns sehr oft sehen, ist sehr groß. Wir werden deinen Ratschlag gerne hören. Du ein Glas Wein in der Hand, ich eine Cola vielleicht dabei. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen.
Coca-Cola Zero kannst du mir auch gerne servieren. Und,
ja, es verbindet uns dann noch mehr. Vielen lieben Dank, auch dass du Zeit gehabt hast jetzt hier für unseren Podcast. Ja, alles, alles Gute für deine private Zukunft jetzt. Genieße das. Ich habe gehört, deine Vorhand beim Tennis verdient etwas Auffrischung, aber auch das wirst du schaffen.
Genau.
Da sind wir uns ganz sicher. Toll, dass wir dich gehabt haben. Toll, dass wir dich haben.
Danke. Ciao.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.